Es war eine dieser eiskalten Nächte, in denen sogar dein Atem zu deinen Lungen zurückkehren möchte. Ich hatte Nachtschicht in einem kleinen Lebensmittelgeschäft in Darlington, Indiana. Um 2.30 Uhr morgens ist hier nicht gerade viel los. Das Geschäft hatte schon seit Stunden geschlossen. Nur ich, mein Vorgesetzter Rick, der wahrscheinlich schon sabbernd über seinem Schreibtisch lag, und ein Typ aus der Obst- und Gemüseabteilung namens Jace waren noch da. Ich war im Lager und lud Paletten ab. Dort gab es eine Bewegungsmelderlampe, die nie richtig funktionierte und wie in einem Horrorfilm flackerte. Jace war zum Rauchen rausgegangen und wir hatten die Hintertür mit einem alten Eimer einen Spalt offen gehalten, damit er wieder rein konnte. Ehrlich gesagt schien diese Tür immer kurz davor zu sein, sich für immer zu schließen. Ich arbeitete erst etwa einen Monat dort und gab mir Mühe, so auszusehen, als würde ich dazugehören. Immer spürte ich ein Kribbeln im Nacken, wenn ich alleine dort hinten war, aber ich ignorierte es. Die Überwachungskameras deckten jeden Zentimeter ab und filmten die ganze Nacht. Trotzdem konnte ich nicht aufhören, an all die merkwürdigen Geschichten zu denken, die ich von anderen über Nachtschichten gehört hatte. Flackernde Lichter, Geisterschritte, sich von selbst bewegende Lagerbestände. Du kennst das, diese Dinge, mit denen man Neulinge erschrecken will. Ich hatte einige seltsame Momente erlebt, aber nichts Vergleichbares wie das, was an diesem Abend passierte. Ich lehnte gegen die Wand, schaute auf mein Handy, wahrscheinlich TikToks, oder reagierte auf die seltsamen Memes meines Cousins, als plötzlich ein Schrei die Stille zerriss. Es war kein einfacher Schrei. Es war ein Horrorfilmschrei, so einer wie »Ich werde sterben«. Ich erstarrte eine Sekunde, starrte zur offenen Tür, als wäre sie plötzlich ein Tor in eine andere Welt. Die Neugier siegte, also schaute ich nach. Was ich sah, drehte mir den Magen um. Eine Frau, Anfang 20, rannte auf die Tür zu, als würde sie verfolgt. Ihr Gesicht war voller Panik. Die Augen aufgerissen, der Mund, als hätte sie die ganze Zeit geschrien. Doch dann sah ich, was sie in der Hand hielt. Ein riesiges Messer, kein Küchenmesser, sondern so eins, wie man es in der Campingabteilung bei Walmart findet. Mein Gehirn blockierte. War sie das Opfer oder das Problem? Mein Instinkt schrie jedenfalls Gefahr. Ich geriet in Panik. Ich erstarrte eine halbe Sekunde, dann tat ich das Instinktivste. Ich trat gegen den Eimer, der die Tür offen hielt, und rannte los. Nur schloss die verdammte Tür nicht richtig. Ich hätte sie wieder aufstoßen sollen, aber meine Beine hatten schon das Kommando übernommen. Ich war mitten im Gang, als ich es hörte. Das dumpfe Knallen der Tür, die weit aufschwang. Sie war hereingekommen. Ich rannte den Gang entlang, wie vom Teufel verfolgt, und trat fast gegen die Bürotür. Mein Chef Rick schnarchte, die Füße auf einem Papierstapel, als hätte er seit Mitternacht nichts gemacht. Ich schüttelte ihn, halb schreiend, halb weinend wie ein verängstigtes Kind im Sturm. Er setzte sich auf, halb wach, murmelte etwas wie »Machst du Witze, Junge?« Aber als er mein Gesicht sah, die roten Augen und wahrscheinlich bleicher als ein Blatt, reagierte er endlich. Wir spähten durch die Jalousien zur Ladenfront. Dort war sie, lief auf und ab in Gang 5, mit dem riesigen Messer in der Hand, als wäre es Teil ihres Outfits. Sie schrie nicht, stürmte gegen nichts, sondern schlenderte nur herum. Es war, als suchte sie eine bestimmte Cerealienmarke, nur eben auf beängstigende Weise. Rick und ich kauerten hinter dem Schreibtisch, erstarrt. Keiner von uns war ein Held. Wir waren nicht dafür trainiert. Wir verkauften Lebensmittel und das Einzige, woran wir denken konnten, war, was, wenn sie hierher zurückkommt? Die Art, wie sie das Messer hielt, war nicht normal. Sie wirkte wie geistesabwesend, gefangen zwischen Panik und Wut. Ich hatte keine Ahnung, was sie zum Explodieren bringen könnte. Rick, zitternd, griff schließlich nach seinem Telefon und wählte die 911, flüsterte, als könnten die Wände ihn hören. Ich versuchte unterdessen, Jace zu finden, der noch irgendwo draußen war. Wahrscheinlich rauchte oder sah TikTok im Auto. Ich wusste nicht mal, auf welcher Seite des Gebäudes er war. Und die Vorstellung, dass er zurückkam und das hier sah, drehte mir den Magen um. Die Zeit wurde zäh. Jede Sekunde zog sich wie eine Ewigkeit. Wir beobachteten sie nur, versuchten keinen Laut zu machen. Ehrlich gesagt hätten wir den Schreibtisch umdrehen und die Tür verriegeln können, aber wir taten es nicht. Es war, als hätte unser Gehirn abgeschaltet. Alles, woran ich denken konnte, war Jace. Was, wenn er durch diese Hintertür kommt und sie ihn zuerst sieht? Endlich hörten wir das Quietschen von Reifen auf dem Kies am Ladebereich. Rotes und blaues Licht erhellte das Dach. Die Polizei kam schnell herein und stellte sie in der Nähe der Molkereiabteilung. Sie schrie unaufhörlich, sagte, jemand verfolge sie, sie sei nicht sicher, er sei direkt hinter ihr. Das Seltsamste war, dass niemand sonst auftauchte. Keine Spur von einer anderen Person. Die Außenkameras filmten sie, wie sie aus der Gasse zum Laden rannte. Aber sie war allein. Keine Schatten, niemand hinter ihr. Nur sie, barfuß und rannte, als hinge ihr Leben davon ab. Das alles ließ mich zittern. Vielleicht war sie unter Drogen oder hatte einen völligen Zusammenbruch. Aber was mich am meisten verstörte, war das Messer. Vor wem dachte sie sich zu schützen? Und hatte sie vielleicht Jace mit dem verwechselt, der sie verfolgte? Das ist mir und meinem Chef passiert. Naja, eigentlich ist er der Ehemann meiner Mutter, aber auch der Typ, der meine Schecks unterschreibt. Es war tatsächlich letzte Nacht. Wir betreiben einen kleinen Lieferservice im mittleren Westen und diesmal hatten wir eine Lieferung ganz früh am Morgen geplant. In der Nähe eines abgelegenen kleinen Ortes namens Norville im Süden von Illinois. Wir parkten auf einem versteckten und ziemlich zwielichtigen Platz in der Nähe des Waldes, mit der Absicht, ein paar Stunden im Lieferwagen zu schlafen, bevor es bei Sonnenaufgang losging. Für uns ganz normal, ein nächtlicher Kaffee, eine Zigarette und dann schlafen. Jeder hatte seine eigene Koje im hinteren Teil des Wagens. Nichts Luxuriöses, aber ausreichend. Gegen 3 Uhr morgens weckte mich ein seltsames Klopfen am vorderen Beifahrerfenster. Zuerst dachte ich, es sei ein Ast, den der Wind gegen das Glas schlug. War schon öfter passiert. Und wenn man so müde ist, hinterfragt man solche Geräusche nicht. Ich drehte mich um und versuchte weiter zu schlafen. Aber das Klopfen kam zurück. Diesmal lauter und dazu eine Stimme. Bitte hilf uns. Wir haben uns verlaufen. Kannst du uns helfen? Es klang wie ein Kind. Ich richtete mich auf, verwirrt und ehrlich gesagt halb benommen. Es war ein Mädchen, vielleicht 8 oder 9 Jahre alt. Und mein erster Gedanke war nicht Scheiße, sondern eher, was macht ein Kind um diese Uhrzeit draußen? Es war nasskalt und unheimlich still. Es war wohl so gegen 13 Uhr, schätze ich. Ich sah zum Fenster und erkannte eine kleine Gestalt neben dem Seitenspiegel. Sie trug einen dunkelgrauen Kapuzenpulli, den Kopf gesenkt, sodass ich ihr Gesicht nicht richtig sehen konnte. Dann sprach sie wieder, »Bitte, dürfen wir dein Telefon benutzen? Wir haben uns verlaufen.« Aber das Seltsame war, dass die Stimme nicht zu ihrem Mund passte. Sie kam auch nicht aus ihrer Richtung. Es war, als hätte sie keinen Körper. Als käme die Stimme direkt von draußen, aber nicht von dem Mädchen. Ich blinzelte, rieb mir die Augen, dachte, ich träume vielleicht noch oder dämmerte vor mich hin. Ich drehte mich zu meinem Chef, nennen wir ihn Dale, und er war hellwach, starrte auf dieselbe Seite des Wagens. Du musst über Dale etwas wissen. Der Typ ist ein absoluter Zyniker. Er glaubt an nichts, was er nicht anfassen oder messen kann. Dale hält nichts von Übersinnlichem. Er ist der Meinung, dass alles eine Erklärung hat, wenn man nur genau hinsieht und etwas Wissenschaft darauf wirft. Als ich also sein eingefrorenes Gesicht sah, wie eine angehaltene Aufnahme seiner Seele, wusste ich, dass das hier kein Hirngespinst war. Dieser Mann hatte einmal bei einer Tornadowarnung laut gelacht, ohne Übertreibung. Genau in dem Moment sah ich vorne am Wagen etwas entlang huschen. Ein weiteres Kind erschien. Gleiche Größe, wahrscheinlich auch etwa 9 Jahre alt, mit einem alten Pullover und Jeans, viel zu dünn für die Kälte. Seine Stimme war dieselbe wie zuvor, sanft, viel zu ruhig für diese Uhrzeit. Wir müssen dein Telefon benutzen. Lass uns dein Telefon benutzen. Ich sah Dale an, hoffte, er würde das Fenster öffnen oder wenigstens etwas sagen, aber der Typ war wie gelähmt, seine Augen starr auf das Mädchen gerichtet, als hätte sie ein Messer oder so. Ich war gerade im Begriff, ihn anzustoßen, um ihn aus der Starre zu reißen. Da machte er eine kleine Kopfbewegung, ein Warnzeichen, dass ich mich nicht rühren sollte. Ich sah wieder hin, und ich schwöre, wenn ich vergessen könnte, was ich sah, würde ich es sofort tun. Ihre Augen waren nicht normal. Eigentlich waren es gar keine Augen. Es waren wie schwarze Löcher, als hätte ihr jemand die Seele herausgerissen und die Leere mit Tinte gefüllt. Sie wirkten nicht wütend oder traurig, nur leer. Ich zuckte zusammen und drehte mich instinktiv zur anderen, der auf meiner Seite des Wagens. Großer Fehler. Sie starrte mich direkt an, mit denselben leeren Augen, und dieses Lächeln, das war kein Lächeln. Es war ein Albtraum. Die Lippen viel zu weit nach hinten gezogen, die Zähne spitz wie kleine Fangzähne. Und sie zitterte, aber nicht vor Kälte, eher wie ein Dampfkochtopf, kurz vor der Explosion. Ich verspürte sofort eine lähmende Angst, meine Beine wurden weich, mein Kiefer steif. Wie dieses Gefühl auf der Achterbahn, wenn dir der Magen in den Keller rutscht, aber in Zeitlupe und 1000-mal schlimmer. Ich versuchte es mir irgendwie zu erklären. Vielleicht war es ein Scherz, aber wer zum Teufel lässt seine Kinder um 3 Uhr morgens in einem Parkplatz Fremde erschrecken? Das Klopfen hörte nicht auf. Immer wieder. Tap, tap, tap. Und diese Stimme. Lass uns dein Telefon benutzen. Wir müssen unsere Eltern anrufen. Aber jetzt klang es bestimmter, fast so, als würden sie nicht mehr bitten, sondern fordern. All das dauerte höchstens 90 Sekunden, aber es fühlte sich wie eine Ewigkeit an. Mein Gehirn wusste nicht, ob es schreien, weinen oder sich unter der Koje verstecken sollte. Ich war kurz davor, ihnen zuzurufen, sie sollten verschwinden, so laut, dass sie sich erschrecken würden. Da pfiff die Sprecherin plötzlich. Hoch, schrill, seltsam. Und das Mädchen direkt bei mir. Veränderte sich. Nicht wie in einem Monsterfilm oder so, aber sie fing an zu knurren. Ja, zu knurren. Dann begann sie von einer Seite zur anderen am Wagen entlang zu rennen, wie ein eingesperrtes Tier. Und plötzlich drehten sich beide um und gingen weg. Ohne ein Wort. Ohne sich umzusehen. Ich weiß, es klingt verrückt. Ich würde es selbst nicht glauben, wenn ich es nicht erlebt hätte. Aber ich habe noch nie so etwas gesehen. Und ehrlich, ich bete, dass ich es nie wieder sehen muss. Diese Geschichte passierte mir und meinem Chef. Nun ja, er ist der Ehemann meiner Mutter, aber auch der Typ, der meine Schecks unterschreibt. Es war tatsächlich letzte Nacht. Wir haben ein kleines Lieferunternehmen im mittleren Westen und diesmal hatten wir eine Lieferung ganz früh am Morgen in der Nähe eines abgelegenen kleinen Ortes namens Norville im Süden von Illinois geplant. Wir parkten auf einem versteckten und ziemlich zwielichtigen Platz in der Nähe des Waldes, mit der Absicht, ein paar Stunden im Lieferwagen zu schlafen, bevor wir bei Sonnenaufgang loslegten. Das war für uns ganz normal. Ein bisschen Nachtkaffee, eine Zigarette und dann schlafen. Jeder hatte seine eigene Liegefläche im hinteren Teil des Wagens. Nichts Luxuriöses, aber ausreichend. Gegen 3 Uhr morgens wurde ich von einem seltsamen Klopfen am vorderen Beifahrerfenster geweckt. Zuerst dachte ich, es sei ein Ast, der vom Wind bewegt wurde. Das war schon früher passiert, und wenn man so müde ist, hinterfragt man solche Dinge nicht. Ich drehte mich um und versuchte wieder einzuschlafen. Doch das Klopfen kam zurück, diesmal lauter und dazu eine Stimme: Bitte hilf uns, wir haben uns verirrt. Kannst du uns helfen? Es klang wie ein Kind. Ich setzte mich auf, verwirrt und, um ehrlich zu sein, noch halb benommen. Es war ein Mädchen, vielleicht 8 oder 9 Jahre alt. Und mein erster Gedanke war nicht »Scheiße«, sondern eher »Was macht ein Kind um diese Uhrzeit draußen?« Es war klammkalt und alles war vollkommen still. Es war wohl so etwa 3:10 Uhr morgens. Ich schaute zum Fenster und sah eine kleine Gestalt neben dem Seitenspiegel stehen. Sie trug einen dunkelgrauen Kapuzenpulli, den Kopf nach unten geneigt, sodass ich ihr Gesicht nicht richtig sehen konnte. Dann sprach sie erneut: »Bitte, dürfen wir dein Telefon benutzen? Wir haben uns verirrt.« Aber das Seltsamste war, dass die Stimme nicht zu ihrem Mund passte, auch nicht aus ihrer Richtung kam. Es war, als hätte sie keinen Körper, als käme die Stimme direkt von draußen vor der Tür, aber nicht vom Mädchen. Ich blinzelte, rieb mir die Augen, dachte, ich würde vielleicht noch träumen oder nicht ganz wach sein. Ich drehte mich zu meinem Chef, nennen wir ihn Dale, und er war hellwach, starrte zur gleichen Seite des Lieferwagens hinaus. Es gibt etwas, das du über Dale wissen musst. Er ist ein kompletter Zyniker. Er glaubt an nichts, was er nicht anfassen oder messen kann. Dale hält nichts vom Jenseits. Er ist der Typ Mensch, der glaubt, dass alles eine Erklärung hat, wenn man nur genau genug hinsieht und etwas Wissenschaft draufwirft. Also, als ich sein eingefrorenes Gesicht sah, als hätte jemand seine Seele auf Pause gestellt, wusste ich, dass es keine Paranoia war. Dieser Mann hat einmal während einer Tornado-Warnung gelacht. Kein Scherz. In diesem Moment sah ich etwas vor dem Lieferwagen entlanghuschen. Ein weiteres Kind tauchte auf. Gleiche Größe, wahrscheinlich auch etwa 9 Jahre alt, mit einem alten Kapuzenpulli und Jeans. Viel zu dünn für diese Kälte. Seine Stimme war die gleiche, die wir schon gehört hatten. Leise, viel zu ruhig für diese Uhrzeit. »Wir müssen dein Telefon benutzen. Lass uns dein Telefon benutzen.« Ich schaute zu Dale, hoffte, dass er das Fenster öffnen oder zumindest etwas sagen würde. Aber er war wie gelähmt, seine Augen auf das Mädchen gerichtet, als ob sie ein Messer in der Hand hätte. Ich war im Begriff, ihn anzustoßen, um ihn aus seinem Trancezustand zu reißen, als er mir mit einem leichten Kopfnicken zu verstehen gab, mich nicht zu bewegen. Ich blickte zurück. Und ich schwöre, wenn ich das, was ich sah, aus meinem Gedächtnis löschen könnte, würde ich es sofort tun. Ihre Augen waren nicht in Ordnung. Genauer gesagt, es waren keine Augen. Es waren schwarze Löcher, als hätte ihr jemand die Seele herausgerissen und die Leere mit Tinte gefüllt. Sie waren nicht wütend oder traurig, nur leer. Ich zuckte zusammen und drehte mich instinktiv zu der anderen, die an meiner Seite des Lieferwagens war. Großer Fehler. Sie starrte mich direkt an mit denselben leeren Augen. Und dieses Lächeln? Es war kein Lächeln. Es war ein Albtraum. Die Lippen viel zu weit gedehnt, die Zähne spitz wie kleine Fangzähne, die hervorstachen. Und sie zitterte, aber nicht vor Kälte, eher wie ein Schnellkochtopf, kurz vorm Explodieren. Ich verspürte sofort eine panische Angst, die mir die Beine weich machte und den Kiefer verkrampfte. So ein Gefühl wie in der Achterbahn, wenn einem der Magen in die Tiefe rutscht, aber in Zeitlupe und 1000-mal schlimmer. Ich versuchte es zu rationalisieren, ihm einen Sinn zu geben. Vielleicht war es ein Scherz, aber wer zur Hölle lässt seine Kinder um 3 Uhr morgens auf einem Parkplatz Fremde erschrecken? Das Klopfen hörte nicht auf. Immer und immer wieder Klopf, klopf, klopf. Und wieder diese Stimme: Lass uns dein Telefon benutzen, wir müssen unsere Eltern anrufen. Aber diesmal klang sie entschlossener, fast so, als würden sie nicht mehr bitten, sondern fordern. Das Ganze dauerte nicht länger als 90 Sekunden, aber es fühlte sich an wie eine Ewigkeit. Mein Gehirn wusste nicht, ob es schreien, weinen oder sich unter der Liege verstecken sollte. Ich war kurz davor, sie anzuschreien, ihnen zu befehlen, wegzugehen, so laut, dass sie sich erschrecken würden, als die Sprechende einen schrillen, seltsamen Pfiff von sich gab. Und das Mädchen direkt bei mir veränderte sich. Nicht wie in einem Monsterfilm oder so, aber sie fing an zu knurren. Ja, zu knurren. Dann begann sie, aufgeregt neben dem Lieferwagen hin und her zu rennen, wie ein eingesperrtes Tier. Und plötzlich drehten sich beide um und gingen einfach weg, ohne ein Wort zu sagen, ohne sich umzusehen. Ich weiß, das klingt verrückt. Ich würde es selbst nicht glauben, wenn ich es nicht erlebt hätte. Aber ich habe noch nie etwas Vergleichbares gesehen. Und ehrlich gesagt bete ich, dass ich es nie wieder sehen muss. Ich arbeite seit über 15 Jahren auf dem Friedhof und die meiste Zeit davon war ich in der Nachtschicht eingeteilt, von 23 Uhr bis 7 Uhr morgens. Für mich war die Nachtschicht angenehmer als die Tagschicht. Tagsüber hatten die Mitarbeiter mehr Aufgaben, weil viele Menschen den Friedhof besuchten. Manchmal gab es auch unter der Woche Beerdigungen, die organisiert werden mussten. Außerdem verdienten wir in der Nachtschicht $2 mehr pro Stunde. Im Laufe der Jahre habe ich während meiner Nachtschichten einiges erlebt. Meistens waren es nur Teenager, die sich einen Spaß erlaubten, oder eine Gruppe betrunkener Freunde, die sich gegenseitig herausforderten, über den Friedhof zu laufen. Aber in jener Nacht war es anders. Ich kam etwas früher zum kleinen Bürogebäude, um noch kurz mit dem Tagschichtarbeiter zu sprechen. Nachdem er gegangen war, machte ich meine üblichen Kontrollgänge und vergewisserte mich, dass alles in Ordnung war, bevor meine Schicht richtig begann. Danach bestand meine Hauptaufgabe einfach darin, gelegentlich mit einem Golfwagen über das Gelände zu fahren, um sicherzustellen, dass alles ruhig war. Ungewöhnliches fand ich vielleicht einmal im Monat, manchmal noch seltener. Die ersten Stunden dieser Schicht verliefen normal. Ich fuhr ein paar Runden und ging dann zurück ins Büro, um zu essen. Es war wohl gegen 2 Uhr morgens, als ich mich entschied, noch eine Runde zu drehen. Am entferntesten Ende des Friedhofs bemerkte ich etwas in der Nähe des Zauns. Es war sehr dunkel, also konnte ich zunächst nur eine vage Gestalt erkennen, die dort stand. Als ich näher kam, sah ich, dass ein Mann außerhalb des Zauns stand und in meine Richtung blickte. Ich wollte ihn nicht direkt konfrontieren, wenn es sich vermeiden ließ. Also fuhr ich in einem Bogen, um zu sehen, ob er versuchen würde, über den Zaun zu klettern, während ich mich entfernte. Aber als ich etwa 30 Sekunden später zurückkam, war er verschwunden. Ich überprüfte die Gegend schnell, um sicherzugehen, dass er nicht eingedrungen war. Aber alles schien normal, also setzte ich meine Patrouille fort. Eine Runde über den Friedhof dauerte etwa 15 Minuten. Aber ich fuhr oft langsamer, um die Zeit zu vertreiben. Ich beschloss, an die Stelle zurückzufahren, an der ich den Mann gesehen hatte, da ich sowieso nichts Besseres zu tun hatte. Kaum, dass ich mich dorthin auf den Weg machte, sah ich ihn wieder. Dieses Mal stand er im Inneren des Friedhofs, auf einem Schotterweg. Ich näherte mich ihm mit dem Golfwagen, aber der Mann bewegte sich überhaupt nicht. Ich stieg aus und ging auf ihn zu. Er sah aus, als wäre er etwa 40 Jahre alt. Ich blieb ein paar Schritte vor ihm stehen. »Sir, Sie dürfen sich hier nicht aufhalten. Ich muss Sie zum Ausgang begleiten«, sagte ich, aber er drehte nicht einmal den Kopf oder reagierte auf irgendeine Weise. Einen Moment später überkam mich eine Welle der Angst. »Sir, bitte folgen Sie mir«, sagte ich erneut. Ich streckte die Hand aus, um ihn vorsichtig an der Schulter zu berühren. In dem Moment, in dem ich ihn berührte, drehte er blitzschnell den Kopf zu mir. Seine Augen bohrten sich wütend in meine. Ich zog die Hand sofort zurück und er drehte sich um und begann wegzugehen. Ich rannte zurück zum Golfwagen, bereit, die Polizei zu rufen. Während ich ihn beobachtete, sah ich, wie er den Zaun überstieg und sich weiter entfernte. Ich fühlte eine Mischung aus Erleichterung und Angst. Ich fuhr schnell zurück zum Bürogebäude und eilte hinein. Das Büro war nur ein kleiner Raum, wie ein Wachhäuschen, aber drinnen fühlte ich mich sicherer und etwas ruhiger. Ich setzte mich und atmete tief durch. In all den Jahren, die ich dort arbeitete, hatte ich nie wirklich Angst gehabt, weil es meist nur Leute waren, die herumalberten oder sich gegenseitig herausforderten. Aber diesmal war es anders. Ich blieb drinnen, was sich wie eine Ewigkeit anfühlte. Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen war, bis ich plötzlich ein lautes Klopfen an der Tür hörte. Ich sprang vom Stuhl auf und starrte die Tür mit weit aufgerissenen Augen an. Sekunden später ertönte ein weiteres, noch kräftigeres Klopfen. Die Schläge waren hart und aggressiv. Ich fühlte mich gefangen. Ich griff nach dem Telefon auf dem Schreibtisch und wählte den Notruf. Ich wusste nicht, was diese Person wollte oder warum sie da war, aber ich war nicht bereit, es herauszufinden. Das Klopfen an der Tür ging etwa 3 Minuten lang weiter und hörte dann auf. Ich hörte Schritte, die sich entfernten, aber ich blieb im Inneren, bis die Polizei eintraf, bevor ich es wagte, die Tür zu öffnen. Am nächsten Tag konnte mein Chef die Aufnahmen der Überwachungskamera vor dem Gebäude besorgen. Was ich sah, ließ mir das Blut in den Adern gefrieren. Nur wenige Minuten nachdem ich das Gebäude betreten hatte, trat derselbe Mann, den ich auf dem Friedhof gesehen hatte, zur Tür. Er stand dort still für fast 15 Minuten, bevor er begann, gegen die Tür zu schlagen. Er hatte etwas in der Hand, obwohl das Video zu unscharf war, um genau zu erkennen, was es war. Es sah aus, als könnte es eine kleine Metallstange oder vielleicht ein Baseballschläger sein. Wir haben nie herausgefunden, wer er war, aber ich arbeite weiterhin auf dem Friedhof. Ich habe ihn seit jener Nacht nicht wieder gesehen. Ich bekam einen Job in meinen 20ern als Arbeiter in einer großen Lagerhalle am Stadtrand, direkt an einer Autobahn. Der Standort war seltsam, umgeben von Leere, was uns fragen ließ, warum jemand so einen riesigen Ort so weit weg von allem anderen bauen würde. Wahrscheinlich lag es daran, dass das Land billig war und nahe an der Autobahn für den Transport lag. Aber trotzdem fühlte es sich merkwürdig an, jeden Abend auf einem riesigen, verlassenen Parkplatz mitten im Nirgendwo anzukommen. Normalerweise arbeitete ich nachts mit einem Kollegen, den ich aus Datenschutzgründen Henry nenne. Unsere Hauptaufgabe war es, die Tageslieferungen zu organisieren und zu sortieren und alles an seinen vorgesehenen Platz in der Anlage zu bringen. Nach ein paar Wochen wurde die Arbeit monoton und einfach. Etwas, das ich fast im Schlaf machen konnte. Da nur Henry und ich nachts arbeiteten, musste ich manchmal den Schichtdienst allein übernehmen. Diese Geschichte passierte während einer dieser Nächte, als Henry im Urlaub war. Ich war jeden Abend von 23 bis 5 Uhr allein im Lager. Es war eine kalte Mittwochnacht und etwas Ungewöhnliches fiel mir bei meiner Ankunft auf. In der entferntesten Ecke des riesigen und normalerweise leeren Parkplatzes stand ein Auto mit ausgeschaltetem Licht. Es war niemand in der Nähe des Autos zu sehen und seine Anwesenheit auf privatem Gelände, so weit weg von allem, war beunruhigend. Der Anblick des einsamen Autos an so einem abgelegenen Ort ließ mich frösteln. Die weite Dunkelheit des Parkplatzes schien das Licht meiner Scheinwerfer zu verschlucken, wodurch das Auto noch geheimnisvoller und fehl am Platz wirkte. Mit einem unguten Gefühl parkte ich mein Auto und machte mich für die Nacht bereit, während das seltsame Auto in meinen Gedanken umherging, als ich zum Eingang des Lagers ging. Die Stille in dem Bereich, die normalerweise friedlich war, fühlte sich nun schwer und bedrohlich an. Ich parkte in der Nähe des Eingangs und ging schnell hinein. Unwohl fühlend beschloss ich, die Polizei anzurufen, damit sie das mysteriöse Auto überprüften. Ich dachte, es könnten nur ein paar Jungs sein, die einen Streich spielten, oder ein liegengebliebenes Auto. Aber seine Lage in der entlegensten Ecke des leeren Parkplatzes war zu merkwürdig. Etwa 20 Minuten später kam die Polizei zum Lagerhaus. Sie überprüften das Auto und fanden es leer, ohne Anzeichen von Personen in der Nähe. Sie vermuteten, dass es tatsächlich liegen geblieben war. Ein Abschleppwagen wurde gerufen, um das Auto abzuholen, und danach sortierte ich die Lieferungen weiter. Ich arbeitete ungefähr eine Stunde, als mich ein lautes Geräusch vorne erschreckte. Ich rannte, um die Außenbeleuchtung einzuschalten, und ging zur Tür. Dort stand ein Mann hinter der Glastür. Er sah sehr ungepflegt aus und drückte seine Hand gegen das Glas, als wolle er hereinkommen. Vorsichtig näherte ich mich und sprach durch die Scheibe: »Ist alles in Ordnung? Warum sind Sie hier? Wissen Sie, dass das privates Gelände ist, oder?« Der Mann funkelte mich mit verärgertem Blick an. »Wo ist mein Auto?« schrie er. Seine Stimme hallte gegen die Wände, während er gegen die Tür schlug. Ich versuchte ihm die Situation mit der Polizei und dem Abschleppwagen zu erklären, aber er unterbrach mich ständig, immer lauter und fordernder. »Lass mich rein!« schrie er wiederholt. Als ich drohte, erneut die Polizei zu rufen, beruhigte er sich schließlich. Er trat einen Schritt zurück, warf mir einen bedrohlichen Blick zu und drehte sich dann um und ging in die Dunkelheit davon. Während ich zu meiner Arbeit zurückkehrte, konnte ich nicht aufhören, an den Mann zu denken. Vielleicht war er zu einer nahegelegenen Tankstelle gelaufen, aber das schien wegen der Entfernung unwahrscheinlich. Wenn ihn jemand abgeholt hätte, hätte er längst zurück sein müssen. Meine Arbeit wurde erneut durch ein weiteres lautes Geräusch an der Tür unterbrochen. Frustriert und verängstigt ging ich nachsehen, nur um dieselben Beamten wie zuvor vorzufinden. Sie informierten mich, dass der Fahrer des Abschleppwagens etwas Verdächtiges im Kofferraum des Autos bemerkt hatte. Die Polizei untersuchte den Wagen und entdeckte getrocknete Blutflecken am hinteren Stoßfänger. Nach Erhalt eines Durchsuchungsbefehls fanden sie mehr Blut im Kofferraum. Die Beamten spekulierten, dass der Mann geplant haben könnte, eine Leiche in den Wäldern rund um das Lager zu vergraben. Obwohl niemals eindeutige Beweise gefunden wurden, kehrte der Mann nie zurück, um sein Auto abzuholen oder Kontakt aufzunehmen. Es ist beunruhigend zu wissen, wie nah ich einem möglichen Mörder war. In den folgenden Jahren machte mich die Arbeit allein nachts immer nervös. Ich konnte nicht aufhören, mich zu fragen, ob der Mann jemals zurückkehren würde. Vielleicht, um sich für das, was in jener Nacht geschah, zu rächen. Jeder kleine Geräusch ließ mich zusammenzucken, aus Angst, er könnte zurückkommen. Ich arbeitete etwa 7 Jahre lang als Nachtschwester, immer im selben Pflegeheim für Langzeitbetreuung, das versteckt in einem ruhigen Teil von Fallage, Oregon lag. Der Ort gab es schon seit Anfang der 60er Jahre, und als ich 2009 anfing, war er so oft renoviert und geflickt worden, dass nur noch ungefähr die Hälfte im Originalzustand war. Ich übernahm hauptsächlich Nachtschichten, weil ich dafür gemacht bin. Ich war nie ein Frühaufsteher und das ruhigere Tempo passte mir besser. Seltsame Erfahrungen hatte ich schon als kleines Kind, etwa mit 3 Jahren, daher hatte ich schon immer so eine Art sechsten Sinn für paranormale Dinge. Ich bin nicht besessen oder so, aber wenn sich etwas merkwürdig anfühlt, vertraue ich diesem Instinkt. Es gab einen bestimmten Flügel, eine der ältesten Abteilungen, der mir schreckliche Angst machte. Dort gab es einen kleinen Fernsehraum für die Bewohner. Und tagsüber passierte nichts, alles war normal. Aber sobald die Sonne unterging, spürte ich eine furchtbare Beklemmung, jedes Mal, wenn ich da durch musste. Ich hasste diesen Ort. Ich nahm den längsten Weg, nur um ihn zu meiden. Dort passierte nie etwas. Keine Todesfälle, keine Geschichten oder ähnliches. Aber es fühlte sich an, als wolle etwas oder jemand nicht, dass ich in der Nähe war, als würde ich eindringen. Es war keine einfache vorübergehende Angst. Ich spürte es bis in die Knochen, als ob jemand mich aus den Schatten voller Hass ansah. Das Verrückteste war, dass ich nicht die Einzige war. Ich erzählte es zwei anderen Schwestern bei einem unserer Kaffeegespräche um 3 Uhr morgens. Und beide sagten sofort, dass sie genau wüssten, was ich meinte. Eine meinte sogar, sie würde beim Vorbeigehen »Es tut mir leid« flüstern. Nur für alle Fälle. Es gibt einen weiteren Moment, den ich nicht vergessen kann. Ich glaube, es war ein Dienstag. Und eine unserer Bewohnerinnen, ich nenne sie Helena, war 93 Jahre alt. Sie war noch klar im Kopf und überraschend gesund für ihr Alter. An diesem Morgen kam sie wie immer zum Frühstück runter, aber später sagte sie mir, dass sie sich etwas komisch fühle und bat mich, ihr zu helfen, zurück in ihr Zimmer zu gehen, um sich hinzulegen. Ganz normal. Ich legte sie ins Bett, sagte ihr, ich käme später nochmal vorbei und machte meine Runde weiter. Etwa 20 Minuten später kam die Tagschwester zur Kontrolle und Helena war gestorben. So einfach. Ruhig, in Frieden. Der Arzt sagte, es sei ein Aortenaneurysma gewesen. Sie hatte praktisch nichts gespürt. In diesem Beruf ist so ein Tod selten. Die meisten Menschen schwinden langsam dahin, manchmal über Wochen. Aber Helena war einfach gegangen, ohne Vorwarnung. Sie stammte aus Polen und ihre Familie gab es nicht mehr. Sie hatte keine lebenden Kinder und ihr Mann war vor Jahrzehnten gestorben. Ich schätze, zu dem Zeitpunkt war ich so etwas wie ihre inoffizielle Familie. Jeden Abend gegen 21.30 Uhr brachte ich ihr Kamillentee und wünschte ihr gute Nacht. Es wurde ein kleines Ritual zwischen uns. Sie lächelte immer, wenn sie mein Klopfen an der Tür hörte. Wer nachts in der Altenpflege arbeitet, lernt schnell, dass nicht alles wie ein Uhrwerk läuft. Manche Bewohner haben einen ausgeprägten Sinn für Routine und Helena war eine davon. Wenn es 21.35 Uhr wurde und ich ihr den Tee nicht gebracht hatte, konnte man darauf wetten, dass sie den Rufknopf drückte. Wie ein Uhrwerk. Danach entschuldigte sie sich immer etwa 5-mal, dass sie störe. Sie war wirklich die liebste Frau. In der Nacht, nachdem sie gestorben war, brauchte der Bestattungsdienst eine Ewigkeit, um zu kommen. Als ich gegen 14 Uhr meine Schicht begann, kam der Bestatter gerade an und ich half ihm. Das war nicht das erste Mal und auch nicht das letzte. Typisch für solche Zimmer. Es gibt einen Rufknopf in Bettnähe, einen weiteren neben der Toilette und die Bewohner tragen meist ein Armband oder eine Kette mit einem persönlichen Knopf. Wenn jemand stirbt, wird alles abgeschaltet. An diesem Tag hat das Technikteam die Wandknöpfe abgeklemmt und ich legte ihren Knopf an der Kette selbst in die Schublade neben der Hauptstation. Wie immer, so traurig das auch ist. Dann wurde es 21.36 Uhr. Plötzlich schrillten die Klingeln aus Helenas Zimmer. Wirklich, ihr Zimmer. Mir drehte sich der Magen um. Das durfte nicht passieren. Ihr Rufsystem war deaktiviert. Ihr persönlicher Knopf war nicht mal im Zimmer. Er lag buchstäblich direkt neben mir in der Schublade. Ich öffnete die Schublade und starrte das Gerät an, als erwarte ich eine Erklärung. Ich versuchte ruhig zu bleiben und ging zu ihrem Zimmer. Es war dunkel. Nicht nur schwach beleuchtet, sondern pechschwarz. Ich war halb überzeugt, dass vielleicht einer unserer Patienten aus der Demenzabteilung versehentlich hereingekommen war, obwohl dieser Flügel in einem anderen Stockwerk liegt und alle Türen bei den Rundgängen kontrolliert wurden. Ich erinnere mich sogar, dass ich nach der Deaktivierung mit dem Wartungstechniker gesprochen hatte. Trotzdem hoffte ein Teil von mir auf eine logische Erklärung. Vielleicht ein Systemfehler. Vielleicht wurde das Zimmer falsch registriert. Irgendwas. Ich trat ein. Nichts. Komplettes Schweigen, Kälte und definitiv leer. Ich versuchte, den Alarm über das Bedienfeld im Zimmer auszuschalten, aber es reagierte nicht. Nur ein rotes, blinkendes Licht. Ich musste zurück zum Schreibtisch und den Alarm über die Hauptkonsole abbrechen. Sobald ich die Storno-Taste drückte, war es, als würde mir etwas vom Herzen genommen. Ich kann es nicht besser erklären. Nur eine plötzliche Ruhe. Keine Angst, keine Traurigkeit. Es war, als wollte jemand Danke oder Lebewohl sagen. Ich stand im Flur vor ihrem Zimmer, als ich es hörte. Einen Schrei. Nicht so ein Schrei, wenn man sich den Fuß stößt. Ein Schrei voller Panik. Ich drehte mich um und sah meine beste Freundin Ellie, die aus dem Westflur rannte, mit verschmiertem Mascara und völlig außer sich. Ich lief zu ihr und es dauerte eine Weile, sie zu beruhigen, damit sie sprechen konnte. Sie packte mich am Arm und sagte, »Ich war am Schreibtisch im Ostflügel und schwöre bei allem, Helena ist gerade an mir vorbeigegangen. Mit dem gleichen Nachthemd wie immer, ihren Hausschuhen, alles.« Sie bog nach links in den Hauptflur ab, also bin ich ihr gefolgt, aber als ich an der Ecke ankam, war sie weg. Einfach verschwunden. Dann sah sie mich ganz ernst an und fragte, »Was zum Teufel habe ich gerade gesehen?« Dieses Ereignis passierte, als ich vor etwa 3 Jahren als Barkeeperin arbeitete. Es ist eine Erinnerung, die mir oft in den Sinn kommt und die mein Leben seither stark beeinflusst hat. Ich habe mir eine Regel gemacht: niemals nach Mitternacht alleine in einen Laden gehen. Damals war ich 26 Jahre alt, schlank und hatte helles Haar. An einem besonders vollen Freitagabend arbeitete ich neben dem Barleiter, als er bemerkte, dass wir nach dem Abgang der Dinnergäste einige wichtige Dinge ausgingen. Wir brauchten Zitronen, Limetten und andere Artikel, um am Wochenende weiter Cocktails servieren zu können. Also schickte man mich in einen rund um die Uhr geöffneten Laden, nicht weit von unserer Arbeit entfernt, um das Nötige zu besorgen. Ich fand alles problemlos, bis ich zum Alkoholbereich kam. Dort standen 2 Typen, die wie vom Land wirkten, etwa in meinem Alter, die mich unangenehm anstarrten und miteinander flüsterten. Ich dachte, sie redeten vielleicht über mich, was damals nicht sonderlich schlimm schien. Bevor sie näher kommen konnten, nahm ich schnell, was ich brauchte, und ging zur Selbstbedienungskasse. Ich wollte so schnell wie möglich weg. Als Barkeeper muss man oft freundlich sein und mit Leuten reden, mit denen man lieber nichts zu tun haben möchte. Außer sie zahlen einen. Das war einer der Gründe, warum ich mit dem Barkeeper-Dasein aufhörte. Während ich meine Sachen scannte, folgten mir die beiden Typen und wählten den Scanner direkt neben mir. Jetzt konnte ich sie besser sehen. Der eine war groß und muskulös, der andere kleiner und etwas kräftiger. Beide sahen ungepflegt aus, mit roten Augen. Ich konnte nicht sagen, ob sie unter Einfluss standen oder getrunken hatten. Sie starrten mich weiterhin an und unsere Blicke trafen sich zufällig. Höflich lächelte ich schnell und gezwungen, ohne die Zähne zu zeigen. Der Große versuchte, ein Gespräch zu beginnen. »Hey, sieht aus, als würdest du eine Party vorbereiten, oder?« Ich antwortete vage, »Ja, so ähnlich. Aber nicht für mich.« Sie rückten näher, ignorierten ihre Waren und sagten, »Dann ist es bestimmt für deinen Freund, oder?« Ich zeigte ein weiteres angespanntes, unbehagliches Lächeln und rollte leicht mit den Augen, in der Hoffnung, sie verstanden, dass ich nicht reden wollte. Doch der große Typ gab nicht auf. »Du solltest heute Abend mit uns ausgehen. Wir könnten viel Spaß haben, wenn du weißt, was ich meine.« Ich lehnte höflich ab. »Nein, danke. Ich hoffte, das würde reichen. Doch ich hatte keine Ahnung, dass die Nacht noch unheimlicher werden würde.« Leise dankte ich, spürte eine Mischung aus Erleichterung und Angst. »Ich habe noch was zu erledigen«, sagte ich und versuchte, die Stimme festzuhalten. Der große Typ wirkte frustriert. Er kam so nah, dass ich seinen tagelangen Schweiß riechen konnte. Seine Stimme wurde aggressiver. »Hältst du dich für besser als wir, hm? Stehst nur auf reiche Typen. Wir bringen dir bei, dass das nicht so ist. Wir geben dir eine Lektion.« Das gefiel mir gar nicht. Ich drehte mich um, tat so, als suchte ich meine Geldbörse in der Tasche auf dem Scanner. Aber in Wirklichkeit bereitete ich mein kleines Messer vor, für alle Fälle. Dabei achtete ich darauf, dass die Verkäuferin mich besorgt sah, hoffte, sie würde verstehen, dass ich mich bedroht fühlte. Ich versuchte schnell zu bezahlen, doch die Kasse piepte, Die Verkäuferin kam sofort. Die Typen taten plötzlich so, als wäre alles freundschaftlich, scherzten sogar mit der Angestellten, ich hätte versucht, etwas zu stehlen. Doch sie ließ sich nicht täuschen. Sie war groß und wirkte stark. Keine, mit der man sich anlegen wollte. Sie storniert meinen Einkauf und bot an, mir an einer anderen Kasse zu helfen. Als wir dorthin gingen, bemerkte ich, dass die Typen mich im Ausgang beobachteten. Ich hatte das Gefühl, wenn ich allein rausginge, wäre das eine Falle. An der neuen Kasse, nahe dem Sicherheitsbüro, behielt die Verkäuferin die Männer im Blick. Sie sagte, die Maschine habe meine Karte nur falsch gelesen, aber seit die Männer reingekommen seien, hätte sie das Gefühl gehabt, etwas stimme nicht. Sie traute ihnen nicht, besonders nachdem sie gesehen hatte, wie sie mich eingekreist hatten. Ich war verängstigt, aber dankbar für ihre Hilfe. Sie schien das Einzige zwischen mir und dem, was diese Männer vorhatten. Die Verkäuferin war sehr klug. Sie sagte, sie habe bereits die Sicherheit gerufen, damit ich sicher zu meinem Auto komme, wenn ich bereit sei zu gehen. Sie hatte gesehen, wie ich mich mit dem Messer zu verteidigen bereit machte. »Braves Mädchen«, sagte sie und lobte mich, dass ich vorbereitet war. Sie freute sich, mir helfen zu können, sicher zu bleiben. Sie hatte bemerkt, dass die Männer neben der Tür warteten. »Ich werde so tun, als gäbe es ein Problem mit deinem Einkauf, bis sie weg sind«, sagte sie und plante, mich so lange wie nötig an der Kasse zu halten. Sie versprach, dass sie und der Sicherheitsdienst mich zum Auto begleiten würden. Ich war sehr dankbar für ihre Hilfe. Ich erzählte ihr alles, was die Männer gesagt hatten und wie verängstigt ich war. Ich wusste nicht, wozu sie fähig waren. Während wir redeten, rief mein Barchef an, um zu fragen, wie es lief, weil ich länger brauchte als erwartet. Ich erzählte ihm alles und er war bereit, selbst zu kommen, um sich mit den Männern auseinanderzusetzen. Nach dem Auflegen sah ich, dass die Männer den Laden verlassen hatten und auf dem Parkplatz waren. Die Verkäuferin schlug vor, noch etwas zu warten, da sie vermutete, dass sie noch da seien und versuchen könnten, herauszufinden, welches Auto mir gehört, um mich zu verfolgen. Es schien unwahrscheinlich, aber sie hatte recht. Als der Sicherheitsmann und sie mich hinaus begleiteten, sahen wir einen alten, großen Lieferwagen mit laufendem Motor und Licht, der auf den Laden gerichtet war. Er war so geparkt, dass sie sehen konnten, wann ich rausging und wohin ich fuhr. Es fühlte sich an, als warteten sie wie Raubtiere auf den richtigen Moment. Kaum hatten sie gesehen, dass wir rausgingen und sie beobachteten, fuhren sie mit quietschenden Reifen schnell davon, offensichtlich genervt, uns nicht einschüchtern zu können. Ich war so dankbar für die Verkäuferin und den Sicherheitsmann. Ihr Verhalten hat mich wahrscheinlich vor etwas Schlimmem bewahrt. Ich schrieb einen ausführlichen Brief an den Filialleiter und die Zentrale, in dem ich lobte, wie ihre Mitarbeiter mich geschützt hatten. Ich wollte sicherstellen, dass sie wussten, wie wertvoll ihr Handeln war. Seitdem gehe ich nie wieder spät nachts alleine einkaufen. Und ich werde es nie tun. Das passierte vor etwa 8 oder 9 Jahren. Damals arbeitete ich in einem Büro und es war nicht ungewöhnlich, dass wir bis spät bleiben mussten, um mit der Papierarbeit aufzuholen, besonders gegen Ende des Geschäftsjahres. Es war so eine Nacht. Es war nicht genau der Abgabetermin, aber ich würde bald in den Urlaub fahren und musste meine Arbeit erledigt haben. Ich werde nicht ins Detail gehen, weil das nicht der Kern dieser Geschichte ist und Langeweile dich vielleicht zum Aufhören bringt. Wie so oft war ich am Ende der Letzte, der blieb, gekrümmt über meinem Schreibtisch in meinem Abteil, und versuchte, alles fertig zu bekommen. Aus Spargründen galt die Regel, dass wenn nur 1 oder 2 Personen im Büro waren, nur die Schreibtischlampen brannten, also die minimale Beleuchtung. Mein Schreibtisch war also eine Insel in einem Meer aus Dunkelheit. Ich war allerdings nicht der Einzige im Gebäude. Es gab einen Sicherheitsmann, der an seinem Tisch im Erdgeschoss saß und gelegentlich seine Runden drehte, sowie ein kleines Reinigungsteam, das meistens zwischen 2 und 3 Uhr nachts durchging. Ich hoffte, vorher gehen zu können, aber vielleicht schaffte ich es nicht. Ich saß an meinem Schreibtisch, hasste mein Leben, träumte von den nahenden Ferien und überlegte ernsthaft, ob ich je wieder dorthin zurück wollte. Mein Geist schweifte viel zu leicht ab und ich konnte mich nicht konzentrieren, also beschloss ich, in den Pausenraum zu gehen, um dringend einen Kaffee zu holen. Ich stand auf und ging langsam den Flur entlang, der zum Pausenraum führte. Auch die Flure waren nur schwach beleuchtet. Es war ein wenig entmenschlichend, so hart zu arbeiten, um Geld für die Firma zu verdienen und nicht einmal richtiges Licht im Flur zu bekommen. Ich kam im Pausenraum an und schaltete das Licht ein. Ich füllte die Kaffeemaschine und stellte sie an. So wie es lief, würde ich wohl eine Weile dort bleiben. Zum Glück war am nächsten Tag Samstag und ich musste nicht arbeiten. Während ich wartete, dass der Kaffee fertig wurde, spürte ich ein zunehmendes Unbehagen, ein Kribbeln im Nacken und Tunnelblick. Ich fühlte mich, als müsste ich weglaufen, ein Fluchtreflex, ohne zu wissen warum. Es war derselbe Pausenraum, den ich jeden Tag benutzte. Ich vermutete, ich war einfach zu müde und nicht daran gewöhnt, so spät und allein zu arbeiten. Normalerweise waren mindestens ein oder zwei andere da, aber ganz allein zu sein, war neu für mich. Die Kaffeemaschine machte dieses Blubbergeräusch, das anzeigt, dass sie fast fertig ist, aber gleichzeitig war ich mir sicher, ein ähnliches Blubbern aus dem Flur oder vielleicht aus einem anderen Raum gehört zu haben, vielleicht aus dem Bereich der Bürokabinen. Ich nahm an, die Stille und Einsamkeit spielten mir einen Streich und meine Fantasie lief amok. Doch keine Rationalisierung konnte das ungute Gefühl vertreiben. Ich konzentrierte mich auf meine Aufgabe und machte mir den Kaffee. Als ich den Kühlschrank öffnete, um Milch zu nehmen, hatte ich das überwältigende Gefühl, dass jemand direkt hinter mir stand. Ich blieb abrupt stehen und drehte mich um. Ich war allein. Doch als ich mich wieder dem Kühlschrank zuwandte, fiel mir etwas im Flur auf. Ich schwöre, ich sah einen Kopf aus dem Türrahmen lugen, der mich ansah. Er sah aus wie ein normaler Typ, aber als hätte jemand den Kontrast seines Bildes zu stark erhöht, wenn das Sinn macht. Die Gesichtszüge waren extrem schattiert und die Augen wirkten wie dunkle Höhlen. Aber es war nur ein Moment. In diesem Moment fühlte ich eine merkwürdige Mischung aus Gefühlen. Ich war sehr unruhig, aber zugleich erleichtert, nicht allein zu sein und vor allem wütend, dass wer auch immer da war, versuchte mich zu erschrecken. Die Wut überwog die Angst und ich rannte reflektorisch in den Flur. Da war niemand. Ich war etwas verlegen, dass mich als erwachsenen Mann die Einsamkeit im Büro nachts so mitnahm. Ich machte meinen Kaffee schnell fertig und zwang mich, normal und ohne Eile, zurück zu meinem Abteil zu gehen. Ich machte mir nur selbst Angst. Wenn ich rannte, würde ich in Panik geraten. Ich setzte mich in mein Abteil, trank meinen Kaffee und ging wieder an die Arbeit. Kaffee und Konzentration halfen mir, mich etwas besser zu fühlen, aber ich konnte das Gefühl nicht abschütteln, dass jemand hinter mir stand und mich beobachtete. Jedes Mal näher, wenn ich unaufmerksam wurde. Ich beugte mich vor und tauchte in die Arbeit ein. Mit der Zeit begann ich eine Art Luftzug zu spüren, der meinen Nacken, meine Beine und Arme streifte. Es war schwach, vielleicht nur Paranoia. Ich sah auf die Uhr. Es war 0:30 Uhr. Ich war länger geblieben, als ich wollte. Dann begannen die Flüstertöne, zuerst schwach, aber von Zeit zu Zeit direkt an meinem Ohr begleitet von derselben Luftbrise, die ich vorher gespürt hatte. Ich sagte mir immer wieder, ich sei nur müde, müsse mich ausruhen, ich bilde mir das ein. Ich musste die Arbeit nur fertig machen. Nur noch 30 Minuten. Dann begann meine Lampe, die einzige eingeschaltete Lichtquelle auf der Etage, zu flackern. Das ist bestimmt die Glühbirne, sagte ich mir. Nur 30, 50 Minuten, maximal. Ich musste mich nur überzeugen, fertig zu werden und nach Hause zu gehen. Aber genau als ich dachte, es könnte nicht schlimmer werden, steigerte sich alles zu einem Level, das ich nicht mehr rationalisieren konnte. Das Abteil zwei Plätze links von mir begann zu zittern, wie bei einem Erdbeben. Wenn du schon mal eins erlebt hast, weißt du, wie das ist. Dann hörte es kurz auf, nur um im Abteil direkt neben mir wieder anzufangen. Ich begann panisch, meine Sachen zu packen. Dann hörte es auf. Ich wartete schockiert, plante meinen nächsten Schritt. Es hörte nicht wieder auf. Ich versuchte zu entscheiden, was ich tun sollte. Es waren etwa 5 Minuten vergangen. War es vorbei? Gerade als ich anfing, mich zu entspannen, begann mein ganzes Abteil und mein Schreibtisch heftig zu rütteln. Das war's. Ich ging. Ich nahm, was ich griffbereit hatte. Zum Glück waren meine Schlüssel, mein Portemonnaie und meine Jacke da. Und ich nahm sie mit. Leider nahm ich im Panikzustand nur 1/3 dessen mit, was ich brauchte, um meine Arbeit zu erledigen. Aber es war mir egal. Ich hatte genug. Ich rannte so schnell, dass ich am Sicherheitsmann vorbeilief, als ich verzweifelt floh. Er schrie mich an und fragte, was los sei, aber ich konnte es nicht verstehen. Ich war völlig panisch. Nenn mich feige, aber es war zu viel. Nach meinem Urlaub kündigte ich. Es gab keine Möglichkeit, dass ich weiter in einem Ort arbeiten könnte, an dem ich so etwas Schreckliches erlebt hatte. Vor ein paar Jahren, als ich 25 war, arbeitete ich als Pizzalieferant für eine lokale Kette in einer kleinen Stadt in Kalifornien. Die Bezahlung war nicht schlecht, vor allem wegen der Trinkgelder. Davor hatte ich sowohl für kleine Läden als auch für große Ketten gearbeitet. Und auch heute liefere ich gelegentlich noch aus. Aber nach dem, was in jener Nacht passiert ist, achte ich darauf, mich in sichereren Vierteln aufzuhalten. Ich kam mit dem Leben davon, obwohl es näher war, als ich gerne zugeben würde. An diesem Nachmittag hatte ich 2 Lieferungen, beide bar zu bezahlen. Nach der ersten Lieferung gab mir der Kunde einen 50-Dollar-Schein für eine Bestellung von 13,33 $. Und ich freute mich über das extra Geld. Danach fuhr ich zur zweiten Adresse, einem Wohnkomplex, zu dem ich schon öfter gefahren war. Der Komplex bestand aus mehreren identischen Gebäuden und der Parkplatz war ruhig. Es war Sonnenuntergang, aber noch hell genug, um alles gut zu sehen. Die Firmenwagen waren weiße Limousinen, alle mit dem Logo der Kette. Ich nahm die Pizzatasche und ging zum Gebäude. Als ich näher kam, kam ein junger Mann heraus. In der Nähe rauchte ein großer, kräftiger Mann, aber er ging schnell hinein, als der Jüngere auf mich zukam. Etwas an der Art, wie der Junge sich umsah, machte mich nervös. Seine Bewegungen waren unruhig, seine Augen sprangen herum, als würde er auf jemanden oder etwas warten. Als er fragte, wie viel er zahlen sollte, gab ich ihm den Gesamtbetrag, aber er stritt sofort, dass ihm etwas anderes gesagt worden sei. Mein Magen zog sich zusammen. Da stimmte etwas nicht. Bevor ich reagieren konnte, spürte ich die kalte Metallspitze an meiner Schläfe. Ein weiterer scharfer Stich traf meinen Rücken. Ich hielt den Atem an, als ich merkte, dass es 2 waren. Der erste knurrte: Gib mir die Schlüssel und das Bargeld. Meine Hand zitterte, als ich meinen Geldclip herausholte und ihn ihm gab, ohne zu merken, dass der 50-Dollar-Schein darin war. Dann gab ich ihm meine Schlüssel. Jede Bewegung fühlte sich langsam an, als würde die Zeit schleichen. Dann kam ein 3. Junge dazu. Er hatte zerzaustes Haar und sah etwa so jung aus wie der erste. Ohne ein Wort zu sagen, riss er die Pizzatasche an sich und rannte in die Schatten zwischen den Gebäuden. In der Zwischenzeit durchsuchte der mit der Waffe mein Auto. Schweigend war ich meinem früheren Ich dankbar, dass ich meine Brieftasche im Laden in meinem eigenen Auto gelassen hatte. Doch dann sah ich, wie er mein Handy griff und Panik überkam mich. Dieses Handy enthielt Fotos meiner 6-jährigen Tochter, die im Vorjahr gestorben war. »Bitte nimm das nicht mit«, flehte ich mit gebrochener Stimme. »Da sind Fotos von meiner Tochter. Sie ist nicht mehr da. Es ist alles, was ich von ihr habe. Bitte. Ich log dreist. Meine Tochter lebte, aber diese Fotos bedeuteten mir alles. Der Junge hinter mir sprach, seine Stimme war leise und zitternd. Mach einfach, was er sagt. Du bekommst es zurück. Ich schwöre, ich will hier nicht mal sein. Er klang, als hätte er geweint. Seine Worte gaben mir einen Funken Hoffnung, doch die Angst hielt mich fest. Bevor noch mehr passieren konnte, fuhr ein Auto auf den Parkplatz. Die drei Jungen rannten zum anderen Ende des Komplexes. Als der hinter mir sich zum Fliehen umdrehte, ließ er seine Waffe fallen, direkt vor meine Füße. Es war eine schwarz-silberne 9mm Pistole mit gezogenem Abzugssicherung. Mein Herz blieb stehen, als ich sie aufhob und sie mit den anderen verschwand. Das Auto, das hereingefahren war, parkte einige Plätze entfernt. Eine Frau mit ihrem kleinen Sohn stieg aus. Panik stieg in mir auf, als ich dachte, die Jungs könnten zurückkommen. Und der Gedanke, sie könnten dieser Familie etwas antun, drehte mir den Magen um. Als die Tageshelle schließlich der Dunkelheit wich, gaben meine Beine nach. Sie hatten meine Autoschlüssel, $72 Bargeld, die Pizzen und mein Handy mitgenommen. Ich zitterte so sehr, dass ich kaum noch stehen konnte. Die Frau kam schnell zu mir, fragte, ob ich okay sei. Als sie mich so sah, brachte sie mich in ihre Wohnung im Nachbargebäude. Sie schloss die Tür ab und setzte mich auf das Sofa, gab mir ihr Handy, damit ich den Notruf 111 wählen konnte. Meine Hände zitterten so stark, dass ich nicht mal wählen konnte. Ihr Freund, oder zumindest dachte ich das, griff ein und rief für mich an. Mit brüchiger Stimme versuchte ich der Operatorin alles zu erklären. Ich bin farbenblind, sagte ich. Aber sie trugen schwarz und weiß, da bin ich sicher. Zum Glück konnte ich wenigstens zwei von ihnen genau beschreiben. Die Frau blieb bei mir, obwohl es klar war, dass sie zu spät zur Arbeit kommen würde. Ihre Freundlichkeit berührte mich tief. Sie ging erst, als die Polizei kam. Die Beamten kontaktierten meinen Laden und mein Chef brachte den Ersatzschlüssel, damit ich mein Auto zurückbekam. Ich schaffte es zurückzufahren, aber meine Hände zitterten weiter. Meine Kollegen warteten auf mich, ihre Gesichter voller Sorge. Zu sehen, wie sehr sie sich um mich sorgten, überwältigte mich im besten Sinne. Sie umarmten mich, beruhigten mich und sagten, wie erleichtert sie waren, dass mir nichts passiert war. Mein Chef schrieb die $72 Diebstahl ab und sagte mir, ich solle den Rest der Nacht frei nehmen. Er umarmte mich sogar, bevor ich ging. Einer dieser Chefs, die sich wirklich um ihre Mitarbeiter kümmern. Ich rief meinen besten Freund vom Ladentelefon aus an, weil ich etwas Normalität brauchte. Wir hatten früher oft nach der Schicht etwas getrunken und glücklicherweise war er in einer nahegelegenen Bar. Als ich ankam, standen schon zwei Drinks für mich bereit. Sein Vater, ein Polizist im Bezirk, in dem der Raub stattfand, hatte ihn informiert. Nach den Drinks spielten wir eine Runde Billard, doch dann klingelte sein Telefon. Es war sein Vater. »Ist er bei dir?« Mein Freund reichte mir das Telefon, und sein Vater fragte, ob ich zur Polizeistation kommen könne. Ich sagte die Wahrheit, ich hatte schon ein paar Drinks intus. Er sagte, das sei kein Problem und schickte eine Streife, um mich abzuholen. Die Fahrt war nicht lang, aber ich hatte das Gefühl, die Nacht war noch lange nicht vorbei. Als ich auf der Wache ankam, sagten sie mir, sie hätten die Verdächtigen in Gewahrsam. 4 an der Zahl, 3 Jungs und den Fahrer. Sie wurden weniger als 20 Minuten nach dem Raub festgenommen, weil sie zu schnell gefahren waren. Sie passten genau auf die Beschreibungen. Anscheinend hatten sie das Geld benutzt, um zu tanken und Marihuana zu kaufen, bevor sie flohen. Bei der Festnahme fanden die Polizisten mindestens 15 gestohlene Handys im Auto, auch meines. Die Bestellung, die zur Lieferung führte, war von einem dieser gestohlenen Telefone aufgegeben worden. Der Beamte gab mir eine Kiste mit Handys und sagte, ich solle nach meinem suchen. Mein Herz schlug heftig, während ich suchte, bis ich es fand. Erleichtert bestätigte ich, dass es meines war und entsperrte es mit dem Fingerabdruck. Der Bildschirm ging an, aber ich bemerkte etwas Unheimliches. 9 von 10 Entsperrversuchen waren schon verbraucht. Ein weiterer Versuch und das Telefon hätte sich komplett zurückgesetzt. Ich fühlte, wie ich einer weiteren Katastrophe entgangen war. Nachdem ich mein Telefon zurück hatte, erzählte ich den Beamten alles zum wiederholten Mal. Doch diesmal wurde etwas in mir weicher. Mein Instinkt sagte mir, dass der Junge mit der Waffe, derjenige, der sagte, er wolle nicht hier sein, anders war als die anderen. Der Junge mit dem weißen T-Shirt, sagte ich, wirkte ängstlich, als hätte man ihn gezwungen. Behandelt ihn mit Rücksicht. Einer der Polizisten zog die Augenbrauen hoch. Das ist interessant. Er ist der Einzige, der spricht. Die anderen sagen kein Wort. Da erfuhr ich vom Fahrer. Es stellte sich heraus, dass er nichts vom Raub wusste. Er hatte nur seine Freunde abgeholt, weil sie zusammen abhängen wollten. Die Polizei bestätigte seine Geschichte und es wurden keine Anklagen erhoben. Die zwei jüngeren Jungs, der mit der Pizzatasche und der hinter mir mit der Waffe, waren erst 15 und 16 Jahre alt. Beide bekamen 6 Monate Hausarrest. Später erfuhr ich, dass der Junge hinter mir zur Polizei gehen wollte, falls sie nicht geschnappt würden. Er war der Einzige, der Reue zeigte, was mich dazu brachte, um Milde für ihn zu bitten. Der erste Junge, der mir die Waffe an die Schläfe gehalten hatte, war anders. Es war sein 18. Geburtstag und er würde nicht ungeschoren davonkommen. Vor Gericht lächelte er, als wäre alles ein Witz. Er lachte sogar, als ich aussagte, was mir einen Kloß im Hals bescherte. Sein Gesichtsausdruck war kalt, sein Lächeln breit und beunruhigend. Der Richter tadelte sein Verhalten, aber er lächelte weiter und starrte mich auf eine Weise an, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Ich habe in meinem Leben böse Menschen gesehen, aber niemanden wie ihn. Er wirkte wie pure Bosheit und machte mir Angst. Nach dieser Erfahrung bat ich darum, meinen Namen aus allen öffentlichen Akten zum Fall zu entfernen. Ich wollte anonym bleiben, falls die Geschichte an die Öffentlichkeit kommt. Das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte, denn vor kurzem kam ein Brief vom Staat an das Haus meiner Eltern. Meine Mutter dachte nicht, es sei wichtig, also sagte sie es mir nicht sofort. Als ich es sah, war die Frist für Einsprüche gegen seine Freilassung bereits verstrichen. Die Vereinbarung war auf 8 Jahre ausgelegt, aber er würde nach nur 4 Jahren rauskommen. Überbelegung, sagten sie. Nicht wegen guter Führung, einfach zu viele Gefangene. Er kommt im Februar frei. Ich habe alles getan, um mich vorzubereiten. Meine Frau, meine Eltern und alle meine Freunde kennen sein Gesicht und seinen Namen. Wir sind bereit, falls er auftaucht. Um seines eigenen Wohls hoffe ich, dass er das nicht tut.